Ein Gedanke, den ich euch heute gleich mitgeben will, gleich am Anfang, ist der folgende. Glaube braucht Zeit. Dein Glaube braucht Zeit. Wir können nicht von 0 auf 100 gehen. Geht nicht. Es geht beim Auto nicht, das geht nicht beim Aufladen vom Handy nicht, das geht auch beim Glauben nicht. Und das ist erleichternd, das immer wieder zu hören in der Bibel, dass wir für unseren Glauben Zeit brauchen. Gott gibt uns die Zeit, heißt das auf der anderen Seite, und das heißt, wir können auch geduldig mit uns selber sein. Wenn es mal nicht so läuft, wenn wieder Zweifel und Fragen hochkommen, dann weiß ich, Gott gibt mir die Zeit, zu lernen, zu vergeben, selber Vergebung zu bekommen von ihm, und ich weiß, mich in seinen Armen geborgen. Ihr habt vielleicht eben bei der Lesung schon aufgepasst. Es ist ein heiliger Weg, den wir gehen. Und für mich ist das das Symbol, dass wir mit Gott unterwegs sind, in unserem Leben mit Jesus Christus unser Leben meistern. Es ist ein Weg und jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt und hört mit dem letzten auf. Aber dazwischen gibt es unendlich viele und die müssen gegangen werden. Überspringt die Schritte nicht, versucht nicht zu hüpfen und gleich am Ziel anzukommen, sondern lasst euch Zeit. Gott gibt euch die Zeit. Und keiner weiß sofort alles und keiner hat sofort hundertprozentiges Vertrauen in Jesus Christus, aber wir sind unterwegs auf diesem Weg. Glaube braucht Zeit und das ist gut im Advent. Wir haben ja 4 Kerzen, wir haben 4 Wochen und ihr merkt schon, bis Weihnachten dauert es lange. Jesaja hat seine erste Prophezeiung, dass eine Jungfrau schwanger werden wird und ein Sohn gebären wird, der dann Immanuel genannt werden soll, hat er vor 700 Jahren, vor der Geburt Christi, geschrieben und prophezeit. Und es hat 700 Jahre gedauert, bis diese Prophezeiung wahr wurde. 4000 Jahre zwischen Adam und Eva und Jesus Christus. Gott hat sich auch Zeit gelassen, manches zu tun und zu machen. Und das heißt, auch wir kriegen die Zeit. Josef im Alten Testament kriegt einen Traum von Gott, dass in Zukunft er groß sein wird. Und, meint ihr, das war am nächsten Tag soweit? Nein. Fast 15 Jahre hat es gedauert, bis dieser Traum wahr wurde. Simeon aus der Weihnachtsgeschichte hat von Gott aufs Herz gelegt bekommen, ich werde den Heiland, den Messias, noch mit eigenen Augen sehen. Und wie alt war er? Richtig alt, als es soweit war. Und dann bedankt er sich bei Gott, dass er es noch erleben darf, dass er es mit eigenen Augen sehen durfte, dass Jesus Christus in diese Welt kommt. Aber es hat gedauert. Die Jünger waren im Sturm. Jesus hatte sie im Blick, er war noch am Ufer. Aber er hat sich Zeit gelassen. Erst 6 bis 9 Stunden später hat er eingegriffen. Und es hat Zeit gedauert. Und ihr ahnt vielleicht, warum dann in manchen Versen der Bibel steht, harre auf den Herrn. Es kann manchmal dein Leben lang dauern, bis die Sachen kommen, die dir auf dem Herzen liegen. Es braucht Zeit und Gott gibt sie uns. Und darüber handelt dieser Predigttext. Er beschreibt den Weg mit Gott, den wir gemeinsam gehen. Und es gibt unheimlich tolle Bilder, die in diesen Versen drinstehen. Bilder der Hoffnung und der Zuversicht und der Freude. Freude und Heilung findet ihr, wenn ihr mit Jesus Christus durchs Leben geht. Das ist für mich die Essenz sozusagen dieser Predigtworte. Und ich habe euch mal, weil es ja eine Reise ist auf dem Weg, ein paar Bilder mitgebracht, die mir dazu eingefallen sind, die ich dazu gefunden habe. Zu jedem Vers, fast zu jedem Vers, ein Bild. Und ich bitte mal, Thees, das erste anzuwerfen. Ich gehe auch mal ein bisschen zu euch runter. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Und das ist mir wichtig geworden, dass es um 2 Dinge geht. Um mich. Ich muss meine Knie stärken. Aber es geht auch um jeden anderen, der auf dem Weg unterwegs ist. Und dann ist gleich meine erste Frage, wo findet ihr euch da wieder? Seid ihr selbst und würdet euch jetzt melden, ich brauche das, ich habe keine Kraft mehr, ich brauche starke Hände, ich brauche starke Knie, meine sind schwach. Ich kann nicht mehr. Ich sehe zu Boden, wie Harry das sagte. Ich bin geknickt. Würdest du dich melden, wenn ich jetzt fragen würde? Müsst ihr nicht machen, ich will hier keinen offenbaren und bloßstellen. Aber würdest du dich melden, wenn ich frage, hast du müde Hände? Hast du weiche Knie? Brauchst du da jemanden, der dich aufbaut? Oder wenn ich fragen würde, ich brauche jetzt Menschen, die für diese Menschen da sind, denen es gerade gut geht, die gerade Kraft haben, die gerade merken, im Advent, Gott ist bei mir, gib mir Menschen auf den Weg, die ich aufbauen kann. Und da seid ihr gefragt. Das kann doch der Pastor machen. Nee. Das kann jeder von euch machen, der gerade wirklich gut drauf ist, der Freude im Herzen hat. Und der sagt, mir geht es gerade richtig gut. Adventszeit, alle reden über Stress. Bei mir nicht. Mir geht es fantastisch. Dann seid ihr dazu berufen, andere aufzubauen. Und das ist wichtig. Ich habe neulich im Internet die Geschichte gehört, dass eine Frau, weil sie immer wieder ein niedriges Selbstbewusstsein hatte und immer wieder zu Boden gucken musste, irgendwann zum Psychologen ging. Und wie das so beim Psychologen ist, der bohrt so ein bisschen nach, wie das denn so ist mit Eltern und mit der Kindheit. Und die kamen dann darauf, dass die Ursache, warum sie so geknickt ist, darin lag, was sie in der Schule einmal erlebt hatte. Dort hatte sie was richtig Schlechtes abgelegt, der Lehrer war nicht zufrieden. Und jetzt kommt das Gemeine, der Lehrer ging an die Tafel und hat wegen ihrer schlechten Leistung an die Tafel geschrieben, du bist schlecht. Und dann noch weiter hat er die anderen Klassenkameraden eingeladen, nach vorne zu gehen und auch noch was Schlechtes zu diesem Mädchen aufzuschreiben, an die Tafel. Und die kamen dann im Gespräch darauf, dass das der Grund ist, warum diese Frau im Erwachsensein so geknickt war. Weil das, und das kann jeder nachvollziehen, wehtat. Und zwar richtig. Die Frau hatte gesagt, sie hat dann vor der Klasse geweint, war fertig und konnte nicht mehr. Der Psychologe war gut. Wer Psychologen kennt, weiß, das ist eine Ausnahme. Vor allen Dingen, weil er selbst Christ war. Und er sagte dann, was du nicht gesehen hast, ist, dass ganz am Schluss Jesus Christus auch noch in der Klasse war. Und wofür du keine Zeit mehr hattest, ist zu sehen, wie Jesus nach vorne geht, an die Tafel und alles ausradiert. Alles ausradiert, was da dran steht. Vielleicht stimmt ja manches, was an der Tafel steht. Jeder von euch weiß, wir haben alle unsere Schwachstellen. Wir sind nicht alle super und Lehrer waren noch nie zufrieden mit allem, was man so tut. Vielleicht stimmt ja einiges und einiges war eben gemein und hinterhältig und bösartig, aber Jesus radiert das alles weg. Alle Gemeinheiten, alles, was Menschen dir angetan haben im Leben, alles, was du dir selber sagst, du bist nicht gut, du bist schlecht. Ihr kennt das vielleicht, dass man selber manchmal vor dem Spiegel steht und denkt, nee. Jesus geht nach vorne, wenn die Tafel vollgeschrieben ist und radiert das alles weg. Und jetzt kommt das Bild dazu. Ich hoffe, dass ihr vielleicht Gelegenheit habt, in solchen Situationen dabei zu sein, wo Menschen Gemeinheiten hören, gemein behandelt werden. Und dann habt ihr diesen Auftrag, den ihr da seht, dann aufzustehen und zu sagen, da mache ich nicht mit. Ja, solche Gemeinheiten mache ich nicht mit. Wir sind dazu da, wenn du an Jesus glaubst, Menschen aufzubauen. Das ist der Auftrag. Gott liebt dich. Advent heißt doch, Gott ist unterwegs zu dir. Du bist wertvoll. Jesus kommt für dich und für mich. Und das müssen wir weitererzählen. Wir müssen Menschen aufbauen. Und ihr wisst es, das ist nur eine Geschichte von vielen, wo Menschen einfach wehgetan wird, die Gemeinheiten hören. Wir sind dazu da, um einander aufzubauen. Und vielleicht ist es ja 50-50 in diesem Gottesdienst hier. Ja, die einen sagen, boah, ich bin gerade geknickt, auf der Arbeitsstelle höre ich immer wieder Gemeinheiten, Schule, Studium, Seniorenheim. Es gibt so viele Gemeinheiten und mancher, dem tut das gerade richtig weh. die andere Hälfte, die anderen 50%, denen geht es gerade richtig gut, was sie eben hatten, dann baut euch gegenseitig auf. Und wisst ihr, was da notwendig ist? Dass man miteinander redet. Nicht nur Gottesdienst rein und raus und tschüss, sondern dass ihr nachher noch am Basar seid, noch einen Kuchen esst und dann mal die Person, die neben euch sitzt, fragt, sag mal, wie geht's dir überhaupt? Und nicht, um einfach abgefertigt zu werden, gut, ja, wenn nämlich dann der Wochenspruch beherzigt wird, dann könnt ihr schon am Blick sehen manchmal, ob das wirklich stimmt, was die Person sagt. Wenn die zu Boden guckt und sagt, gut, dann stimmt was nicht. Dann seid ihr gefragt. Das ist unser Auftrag, den Jesus, den Gott für uns hat. Er baut uns auf und er sagt, geht weiter. Auf dem Weg gibt es noch andere, die aufgebaut werden müssen. Deswegen fand ich das Bild so gut von der Wanderung, wo der eine der anderen so ein bisschen über die Schulter hilft. Manchmal fällt man und stolpert man. Nächstes Bild, wir haben ja wenig Zeit. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Wieder Auftrag. Sagt dem verzagten Herzen. Das kann euer Herz sein, das kann auch ein Herz eines anderen Menschen sein. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Es soll ja Pi mal Daumen 365 Mal in der Bibel stehen. Ich habe nicht persönlich nachgezählt. Aber dieser Spruch, fürchte euch nicht, passt ungefähr für jedes Jahr. Das ist das, was die Bibel ausmacht. Das charakterisiert Gott und Jesus. Fürchte dich nicht. Und das heißt, es gibt Grund zum Fürchten. Jesus sagt nicht, in der Welt ist alles schön und gut, sondern es ist Furcht da und in unserer Furcht sagt er uns das zu. Fürchte dich nicht. Ich bin da. Und dann, ja, es gibt gemeine Menschen und wir haben Rachegedanken und Paulus sagt ganz klar in Römer Kapitel 10, die Rache gehört Gott. Psalm 23, du deckst mir meinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich soll mich von Gott bedienen lassen? Er kümmert sich schon um meine Feinde. Ich sitze einfach da und Gott macht das schon. Und er wird dir helfen. Das ist das große Versprechen. Und dann wieder zurück zum Anfang. Glaube braucht Zeit und manchmal auch Gottes Hilfe. Es liegt nicht an euch, dass ihr was falsch gemacht habt, wenn mal was nicht passiert, sondern Glaube braucht Zeit. Gott kennt den richtigen Zeitpunkt. Und wir hadern damit, ich weiß, und es ist manchmal schwer. Und ich kann Menschen verstehen, die bei all dem, was in der Welt passiert, sagen, es kann Gott nicht geben. Der Gedanke, der liegt so obendrauf. Aber was dann rauskommt, ist Atheismus. Es kann Gott nicht geben, weil es so viel Leid gibt. Und Atheismus ist die traurigste aller Religionen in dieser Welt, weil sie ohne Hoffnung ist. Was soll ich denn jemand sagen, der krank ist? Hast Pech gehabt. Das wäre Atheismus. Schuckst du mit den Sultan und sagst, na, morgen bist du tot, ist auch egal. Spielt keine Rolle. Atheismus. Atheismus ist die traurigste Religion auf dieser Welt. Hoffnungslos. Ich möchte mit Gott ringen. Ich bin auch unzufrieden. Manches ist ungerecht. Und dann kämpfe ich mit Gott. Jakob kämpft in 1. Mose 32 mit Gott. Er ringt mit ihm, weil er was von Gott will. Und ich werfe lieber nicht die Flinte ins Korn und meinen Glauben auch nicht und ringe mit Gott. Gott, warum ist das so? Das ist schlecht. Ich kann nicht mehr. Und dann kämpft man mit Gott und man kommt da raus, weil Gott sagt, ich bin da. Und er stärkt dich. Kämpft und ringt mit Gott mit der Ungerechtigkeit, die ihr selber im Leben erfahren habt und die ihr in dieser Welt seht. Gott hat Zeitpunkte, wo er eingreift, wo er durchgreift. Und er ist immer der, der Hoffnung schenkt. Weil das kommt ja gleich noch. Machen wir weiter, Thies. Wenn ihr das macht, müde Knie, müde Hände und verzagten Herzen, diese Botschaft gibt, es gibt Hoffnung, Jesus Christus lebt, dann passieren Wunder. Dann passieren Wunder, wenn ihr Jesus alles zutraut auf diesem Weg. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Das ist die Hoffnung, die in Gott liegt. Wart ihr schon mal hoffnungslos? Kennt ihr das Gefühl? Und das wird hier beschrieben mit der Dürre. Keine Hoffnung, kein Pflanzenwachstum, alles ausgetrocknet. So geht's uns manchmal auch. Und wer das zugeben kann, der weiß, wo er Wasser kriegt. Neulich im Kirchenvorstand war Mittwochabend, da sagte Pia dann, wir brauchen unbedingt einen Arzneikoffer, so einen Erste-Hilfe-Koffer, den man auch sieht und wo man weiß, wo er ist. Wisst ihr, wo er ist hier? Auf dem Behindertenklo. Auf dem, ja, ist das große Klo. Da ist er. Wenn man weiß, wo es Hilfe gibt, dann kann ich mir selber ein Pflaster holen. Wenn ich weiß, wo es Hilfe gibt, kann ich auch für andere ein Pflaster holen. Holst du mal ein Pflaster, Marc? War neulich im Konfirmandenunterricht. Und deswegen wusste ich, wo er ist. Ich habe ihn nämlich auch gesucht. Aber was ist, wenn die Probleme größer sind? Wenn man so Menschen trifft, die im Leben so verletzt worden sind, wie diese Frau, die zum Psychologen geht. Ich weiß, und viele von euch auch, wo es Hilfe gibt. Wenn das Herz kaputt ist, die Seele schwer ist, wir nicht mehr weiter wissen. Dann können wir, die wir wissen, wo der erste Hilfekasten für die Seele, fürs Herz ist, können wir darauf hinweisen und sagen, da ist er. Komm, wir gehen zusammen dahin. Wir beten zusammen. Zu Gott, zu Jesus. Wenn ich keine Ahnung habe, wie ich solchen Menschen helfen kann, dann kann ich auch nicht den Weg zeigen. Da geht's lang. Ein Gebet hilft zusammen. Jesus Christus bietet dir das an. Vergebung, Versöhnung, Rettung. Da wird dir geholfen. Da ist die Adresse. Und deswegen wieder. Ich bin allein auf dem Weg unterwegs, aber auch zusammen. Manchmal brauche ich Hilfe. Manchmal müssen mir auch Leute sagen, hast du eigentlich schon mal gebetet? Und das geht dem Pastor genauso wie jedem anderen Christen auch. Nee, habe ich vergessen. Dann ist gut, wenn wir uns gegenseitig haben, uns darauf aufmerksam machen, dann bete doch einfach mal. Das hilft. Vor allen Dingen bei müden Händen, schwachen Knien und bei verzagtem Herzen. Das ist das, was es gibt. Und dann gibt es Wunder, dann gibt es wirklich Wunder. Und ich weiß, einige von euch haben das schon erlebt. Das ist nicht nur so einfach dahergesagt. Herzen werden geheilt, Knie werden stark, aber es liegt in Gottes Hand, was passiert. Aber wichtig ist das Herz. Was nützt das, wenn alles gesund ist, aber ich gehe geknickt durch die Welt? Jesus baut uns auf und möchte, dass wir andere auch aufbauen. Du bist geliebt und Jesus Christus will deine Dürre beenden und dir Leben schenken. Wasser, wovor keins mehr war. Nächstes Bild bitte, Dies. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Wer sowas schon mal gesehen hat, die Wüste lebt, oder wenn nach einem Regen die Wüste auf einmal anfängt zu blühen, dann steckt Gott in seine Schöpfung die Hinweise rein, die wir manchmal brauchen. Es ist möglich. Niemand glaubt, dass in einer totalen Trockenheit auf einmal innerhalb weniger Tage Leben entstehen kann. Und Gott versteckt immer ganz viele Hinweise, habe ich im Leben erfahren, in seiner Schöpfung auch. So ist das mit dem Glauben auch. Du kannst nicht mehr, du willst nicht mehr, du bist verzweifelt. Du hast keine Ahnung, wie Gott dich wieder aufbauen soll. Du gehst heute raus und denkst, tolle Predigt, aber ich glaube nicht dran. Gott kann es wirklich. Und deswegen wieder, tauscht einander aus. Wer sowas schon mal erlebt hat, in der Verzweiflung, wo man nicht mehr weiter weiß, dass Gott einem da rausgeholfen hat. Wer das gemerkt hat, dass die Wüste wirklich nach mehreren Tagen blüht, grünt. Und wer gemerkt hat, dass auch ein geknicktes Herz, was verzweifelt und einsam ist, auf einmal stark wird, getröstet wird, der kann das weitergeben. Denn das brauchen wir alle. Mal bitte weiter, Thies. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Das ist der Weg, der zu Gott führt. Deswegen eben die Sonne am Ende. Am Ende gehen wir in Gottes Herrlichkeit. Aber ihr hört es, nicht jeder kann darauf gehen. Unreiner hört sich immer so fromm, theologisch an. Wer ist denn schon unrein? Ne? Heute Morgen geduscht? Ja, einige nicken, einige nicht. Also darum geht es nicht. Es geht darum, dass man ohne Schuld ist, ohne Sünde. Und wenn ihr schon mal gehört habt, der einzige Weg, wie wir das hinkriegen, ist Jesus Christus. Nur Jesus Christus, der Glaube an ihn, macht mich rein von aller Schuld. Und das ist dann die Berechtigung, dass ihr auf dieser Autobahn Gottes fahren dürft. Habt die Plakette gekriegt. Ich glaube an Jesus, ihr dürft drauf fahren und diesen Weg gehen. Kein Unreiner darf drauf und auch kein Tor, kein Dummkopf. Also es ist kein Spiel, das Leben ist kein Spiel. Weil ihr wisst, es endet immer tödlich. Aber wer auf dem Weg Gottes ist, der endet in seiner Herrlichkeit. Und das ist wichtig zu wissen. Schaut, dass ihr selber auf diesem Weg bleibt. Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann kennt ihr den Weg. Der Weg hat eigentlich nur einen Namen, Jesus Christus. Ohne Jesus Christus bist du immer auf dem falschen Weg unterwegs. Saulus war 20 Jahre lang auf dem falschen Weg, meinte aber, er ist auf dem heiligen und richtigen Weg. Dann hat er Jesus erlebt, hat gemerkt, Jesus schnappt mich, nimmt mich mal von meinem falschen Weg und stellt mich auf den richtigen. 20 Jahre hat es gedauert, 20 Jahre auf dem falschen Weg, Saulus. Und weil das so eine tolle Erfahrung war, hat er gesagt, ich ändere das S zum P und heiße ab jetzt Paulus, weil Jesus mich auf den richtigen Weg gestellt hat. 20 Jahre. Glaube braucht Zeit. Seid auch gnädig mit euch selber, seid gnädig mit Gott, wenn sowas nicht sofort passiert. 20 Jahre bei Paulus. Machen wir weiter bitte. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Der Weg ist nicht einfach, aber Gott hält seine Hände über dich und über uns, wenn wir darauf gehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Wenn es mal nicht so ist, dass ihr das Gefühl habt, doch, es sind überall böse Menschen um mich herum, es läuft nicht in meinem Leben, macht mal einen Wegcheck. Guckt nochmal auf die Karte drauf. Wenn man sich verfahren hat, sollte man ab und zu mal drauf schauen, ob man auch wirklich auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass unsere Tante mit dem Auto nach Ibiza fahren wollte und hatte eingegeben den Hafen in Barcelona, hat aber nicht genau hingeguckt und es gibt irgendwie noch ein anderes Barcelona und zwar im Norden von Frankreich oder Spanien und sie hat nicht nachgeschaut und ist einfach dem Navi gefolgt und endete dann auf einmal in dem anderen Barcelona. Und zwar, das waren 500, 600 Kilometer Unterschied. Aber sie hat nicht nachgeschaut, ob sie auf dem richtigen Weg ist. Und das könnte ein Hinweis sein. Wenn es gerade irgendwie nicht läuft bei eurem Leben, fragt einen, der auch glaubt, der auch mit auf dem Weg ist. Sag mal, bin ich noch richtig? Oder habe ich mich vielleicht verrannt und habe es nicht gemerkt? Saulus war so überzeugt, dass er das Richtige tut, dass er Menschen verfolgt hat, die an Jesus glauben. Er war so felsenfest davon überzeugt. Und das muss so hart für ihn gewesen sein, als er dann die Augen geöffnet gekriegt hat und gesagt hat, nee, du bist total falsch. Fragt andere Menschen, die mit unterwegs sind. Deswegen sind wir Gemeinde, dass wir uns einander fragen können und sagen können, ich glaube, du bist nicht drauf. Komm mal wieder auf den Weg drauf. Lass uns mit Jesus reden und beten. Das ist immer das. Ich bin allein unterwegs, andere sind mit dabei. Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen, weil anders geht es nicht. Keiner von uns schafft es, sein Leben lang nur gerade auf diesem Weg zu gehen. Wir stolpern alle. Wir driften alle mal ab. Wir sind alle mal Saulus und denken, wir sind auf dem richtigen Weg. Und dann brauchen wir die Hilfe anderer Menschen. Liebevoll darauf hinweisen, wenn man den Weg verloren hat. Letztes Bild ist es, glaube ich, Vers 10. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das sind Bilder, die wiederholen sich in fast jedem Buch der Bibel. Gott ist da, es ist schwer hier in dieser Welt, Gott hilft mir, er bringt mich aber daraus und am Ende wird es eine Welt geben, wo Seufzen und Fliehen und entfliehen wird. Seufzen und Schmerz. Ne? Ende der Bibel, Offenbarung. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird kein Leid mehr sein, es wird kein Tod mehr sein, es wird kein Schmerz mehr sein. Es wiederholt sich immer wieder. Wieso? Weil das Gottes Plan ist und er ihn immer wieder offenbart in der Bibel. Immer wieder zwischendurch. Es lohnt sich, auch wenn man gerade nicht mehr kann. Ich habe eben den Atheismus erwähnt. Viele Menschen, die dann den ersten Schritt gegangen sind im Glauben, sagen dann auch, nee, ich komme damit nicht klar, dass es nicht so hundertprozentig ist in dieser Welt, in meinem Leben, und schmeißen den Glauben weg. Aber das hier, dieses Ende, ist der Grund, warum es sich lohnt, durchzuhalten. In Hebräer 10 steht, werft euer Vertrauen nicht weg. Und dann kommt ein Komma, weil es eine große Belohnung am Ende gibt. Hebräer 10. Und das sagt Gott immer wieder. Der Weg ist nicht einfach. Feinden gegenüber zu sitzen, ist nicht einfach. Gemeinheiten auszuhalten in dieser Welt ist nicht einfach. Krankheit, Schmerz und Leid auszuhalten in dieser Welt ist nicht einfach. Auch das steht überall in der Welt drin. Aber steht auch in der Bibel drin. Aber Jesus sagt uns, Gott sagt uns immer zu, ich bin bei dir alle Tage, bis du diesen Weg zu Ende gegangen bist und du vor mir stehst. Und das ist das Versprechen, das Heilung und Freude gibt. Wir haben immer Hoffnung, egal auf welchem Abschnitt du gerade gehst. Auch wenn du weggekommen bist, abgekommen bist vom Weg. Jesus macht sich auf, holt dich wieder. Und vielleicht bist du die Person, die Jesus braucht, um einen anderen Menschen wieder zurückzuholen. Du bist vielleicht der Mensch, den Jesus schickt, um ein verlorenes Schaf wieder zurückzubringen. Jesus hat Aufträge für uns alle auf diesem Weg. Du bist nicht allein. Das ist einmal gut für dich zu wissen und für uns. Ich habe andere, die mir helfen können, die auch an Jesus glauben. Aber das ist gleichzeitig auch Auftrag für dich, andere zu stützen, aufzubauen und zu Jesus zu bringen. Immer wieder. Gemeinsam schaffen wir das. Blöder Spruch von Politikern missbraucht. Aber wenn Gott mit dabei ist, dann ist das wahr. Wir schaffen diesen Weg. Und dann stellt euch vor, wenn wir alle zusammen dann vor Jesus stehen und sagen, weißt du noch damals, 2. Advent 2024, wir hier in der Kirche und jetzt Freude und Herrlichkeit. Weißt du noch damals? Das ist das Ziel, das die Bibel uns gibt. Gott hat ein Ziel für uns. Und das gibt uns Hoffnung, auch wenn wir vielleicht gerade nicht mehr können. Und ich lade euch ein, das heute für euch nochmal festzumachen. Oder ihr sitzt heute hier oder vor dem Bildschirm und seid noch sehr skeptisch dem Glauben gegenüber. Denkt daran, was ich gesagt habe am Anfang. Ein Schritt reicht. Denkt nicht an die nächsten 1000 oder 2000 Schritte, sondern denkt an den nächsten. Der eine, der vor euch liegt. Entweder die Sache festmachen mit Jesus, einfach sagen, ich glaube dran. Oder ihr sagt, ich glaube eh schon dran. Dann gucken, wie könnte der nächste Schritt für uns aussehen. Advent ist eben zu gucken, wie könnte mein nächster Schritt sein? Was liegt mir auf dem Herzen? Was ist dran? Was muss ich sein lassen? Was muss ich hinzufügen? Oder bist du gerade super pudelmäßig zufrieden? Dann ist dein Job jetzt Danke sagen. Gott loben und danken. Amen. Wir singen das Lied, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.